möchte eigentlich aus ganz vielen Terminen, aus jeder Session rausgehen und von allen Seiten was lernen. Das ist mein Anspruch. Und wenn das für alle gilt, dann haben alle was gewonnen.
Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT. Wir setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Mira, ich bin hier Data Scientist und Gesellschafterin und heute ist mir remote zugeschaltet Stefan Hausberg als Gast. Er ist Head of Data Science und Business Analytics bei 1&1 Versatel. Er war da auch schon vorher eine Weile als Data Analyst beschäftigt und davor hat er promoviert in Mathematik, insbesondere zu partiellen Differentialgleichungen. Und wir sprechen heute darüber, wie man Daten- und Analytics-Organisationen erfolgreich macht, wie man ein Team aufbaut und dafür sorgt, dass die Leute glücklich sind und gut arbeiten können. Aber warum Stefan genau für dieses Thema brennt und was er genau macht, kann er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke dir, Mira. Danke für die Einladung. Du hast ja schon fast alles gesagt. Ich bin hier bei der 1&1 Versatel als Head of Data Science und Business Analytics beschäftigt und habe momentan 13 KollegInnen, die mit mir an ganz spannenden Projekten arbeiten. Wir gucken uns den gesamten Lifecycle eigentlich an, vom Vertriebsangang über die Technik bis hin zu den Operations. Wie gehen wir eigentlich mit KundInnen um? Alles ist dabei, alles, was die Datenlandschaft hergibt.
Ja, und wir gehen heute eigentlich auch quasi den ganzen Lifecycle durch, allerdings den von Personen im Team. Wir beginnen mit dem Thema Recruiting und dann Einarbeitung. Dann sprechen wir darüber, wie man Personal halten kann und wie man mit Fluktuation umgeht. Und dann gibt es eigentlich noch so zwei bisschen separate Themen, das Thema Feedback-Kultur und Meeting-Kultur. Und mal schauen, ob wir dann schon alles abgedeckt haben oder ob Stefan uns dann noch weiteres aus seinem persönlichen 1&1-Werkzeugkasten erzählen möchte. Ja, starten wir mal mit dem Thema Recruiting. Wir haben ja im Moment ein großes Thema Fachkräftemangel und auch gerade in den letzten Jahren war es im Data Science Bereich oft schwierig, gute Leute zu finden. Es wird jetzt wieder ein bisschen leichter, aber du hast ja in den letzten Jahren dein Team aufgebaut. Was war denn dein Ansatz, um in diesen Zeiten trotzdem gute Leute zu finden?
Also das Thema, was wir hatten, war ein enormes Scale-up von 4 auf 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchzuführen. Featuring Corona, featuring Fachkräftemangel. Und da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen, um das in irgendeiner Form passend hinzukriegen. Hat für mich bedeutet, die Maßgabe Menschen folgen Menschen und Menschen folgen nicht vielen Companies. Deshalb bin ich rausgegangen. Ich habe gesagt, ich möchte auf LinkedIn proaktiv zeigen, was wir machen. Viele Bewerberinnen und Bewerber wissen eigentlich nicht genau, worauf sie sich einlassen. Und da eine Komponente zu finden, zu sagen, ich will sowohl inhaltlich eigentlich schon zeigen, um was es geht, ohne natürlich irgendwelche Betriebsgeheimnisse zu verraten, dass wir hier spannende Sachen machen. Ich will aber auch die Kultur mit vertreten nach außen hin. Das war im Grunde die hohe Kunst. Und da habe ich mir, wie gesagt, ein bisschen Rat geholt von außerhalb, wie man sowas machen kann. Und LinkedIn war dann für mich die Plattform, um da ranzugehen.
Ja, die Sichtbarkeit hat funktioniert. So haben wir uns ja auch gefunden. Und jetzt sitzen wir jetzt zusammen im Podcast. Das heißt, du hast ja dafür gesorgt, dass Leute sich nicht in irgendeinem anonymen Unternehmen bewerben, das sie noch nicht kennen, sondern sich einfach schon vorstellen können, wie es da so aussieht und wie ihr Arbeitsplatz aussehen wird, richtig?
Ja, genau. Also das kommt mir im Grunde, In fast jedem Bewerbungsgespräch wird gesagt, hey, du warst doch mal in dem Podcast, du hast da mal erzählt, was ihr hier macht, wie ihr das lebt. Und das ist natürlich eine kulturelle Geschichte, eine Offenheitsgeschichte, wie wir das hier durchziehen. Und das schlägt natürlich Wellen, dass Leute sagen, ich möchte dahin. Also es ist mehr ein Ziehen vom Bewerbermarkt als ein, wir müssen jetzt die Angel auswerfen und warten, bis da jemand kommt. Das hat schon wirklich Früchte getragen.
Ja, umgekehrt schreckt es vielleicht auch manche Leute ab, bei denen es nicht passt, aber dann verschwendet man auch nicht die eigene und deren Zeit mit irgendwie einem Gespräch, wo man am Ende denkt, nee, das ist es einfach nicht. Also ist ja eigentlich auch gut.
Ja, das stimmt.
Und hast du trotzdem mal einen guten Bewerber und eine gute Bewerberin, wo es eigentlich wirklich alles ganz super aussah, verloren und dich im Nachhinein geärgert, weil du dachtest, das hätten wir eigentlich verhindern können? Warum haben wir das jetzt so gemacht?
Bei Bewerberinnen und Bewerbern sind natürlich immer extrem viele Faktoren, die da reinzählen, die letztlich zu einer Entscheidung treffen, einen Vertrag mit uns zu unterschreiben. Das kann sowohl das Teamgefüge sein, das kann natürlich die Inhaltlichkeit sein, das kann die Chemie zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter sein. Das sind unendlich viele Sachen. Natürlich, keiner redet über das Gehalt, aber das Gehalt spielt eine Rolle, etc. etc. oder wo man persönlich auch hin will. Und natürlich habe ich mich schon häufig geärgert, wenn ich gedacht habe, ey, das passt total gut, da freue ich mich total drauf, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Im Endeffekt geht es immer darum, hinterher zu fragen, woran hat es gelegen? Kann ich mit der oder demjenigen nochmal ein Feedback-Gespräch führen und sagen, du, was können wir besser machen? Also für mich geht es da auch wieder intern um eine Lernkultur, aber für mich natürlich auch um Lernen, um zu sagen, habe ich das jetzt selbst verschuldet, dass der diejenige nicht zu uns gewechselt ist, oder lag es wirklich an externen Umständen, die ich nicht so richtig beeinflussen kann? Und daraus kann ich fürs nächste Mal lernen.
Mhm. Also ja, man kann einfach Pech haben. Ja, ich glaube, wir haben einmal gelernt, dass wir, so war vor, glaube ich, 3-4 Jahren, wir waren einfach zu langsam. Wir wollten halt alle noch die Gelegenheit geben, sich noch zu bewerben und noch ein Gespräch zu haben. Und dann hat es aber dazu geführt, dass manche Leute sich dann, also eine Person, glaube ich, war es konkret, die wir sehr gut fanden, die hatte aber dann was anderes, hat gesagt, ich kann leider jetzt nicht noch länger warten.
Ich bin ja Mathematiker von Hause aus und habe das in der Stochastik erfahren, dass es da dieses Heiratsproblem gibt, dass man erst sich 37% angucken muss, bevor man wirklich zu einer Entscheidung kommt. Und unter diesen 37, oder dass das eine optimale Strategie aus einer mathematischen Perspektive sein könnte, und da streiten in mir im Grunde zwei Seelen. Einmal der Mathematiker, der sagt, ja, verstanden das Modell, nachdem ich 37% aller Verfügbaren mir angeguckt habe, muss ich erstmal die nächste beste Entscheidung treffen. Und der dann kommt, diejenige, die dann kommt mit den besten Skills, die nehme ich dann. Oder aber das Menschliche und sage, hey, hier passt es schon direkt beim ersten Kandidaten, go. Und das kriegt man im Grunde eigentlich nur durch Erfahrung hin. Wenn man im Grunde schon in einem Gespräch, ich meine nach 10, 15 Minuten merkt, die Chemie stimmt nicht, auch wenn es die besten Skills der Welt sind, dann weiß ich nicht, ob ich das Gespräch weiterführen möchte. Wenn ich aber im Grunde nach einer Stunde mich fühle, als hätte ich 10 Minuten erst geredet und sich das sehr gut anfühlt, dann kann man im Grunde schon eigentlich eine relativ positive Entscheidung treffen. Also ich glaube, da bin ich ein stärkerer Mensch, der auf Chemie achtet. Ich stelle auch häufig die Frage mit meinen KollegInnen, würdest du mit derjenige, mit dem Kandidaten, mit der Kandidatin abends rausgehen und einen trinken gehen? Und das ist eigentlich so die Frage, die charakterisiert für mich sehr, sehr genau, passt das eigentlich ins Teamgefüge?
Ich muss auch sagen, früher war ich bei so Sachen immer, dachte ich so, ja, aber es geht ja ums Arbeiten und so. Aber es muss zumindest so eine Mindestpassung geben. Also man muss sich mit jedem beste Freunde werden, aber man sollte kein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn man mit dieser Person zusammenarbeiten möchte, denke ich auch.
Also ich meine, dadurch hat man manchmal das Problem, dass vielleicht Teams zu homogen werden, dass alles zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist natürlich, ich sag mal, eine Art Luxusproblem, wenn man sein gesamtes Team selbst zusammenstellen darf, dass man da selbst derjenige ist, mit dem man sozusagen das aufbaut. Man braucht natürlich aber auch von der Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und wen man da mitnimmt, auch mal Challenger, die halt dagegen sind. Trotzdem ist es so, dass ich immer noch glaube, dass in einer gewissen Harmonie und wertschätzenden Kultur Teams besser performen. Und das versuche ich durch diese Einstellungsstrategie im Grunde zu forcieren.
Da sind wir eigentlich auch schon beim Aufbau von Teams, also ja, ich finde es auch ein total spannendes Thema. Es ist ja, wird ja auch oft kritisiert, dass man eigentlich immer wieder Leute einstellt, die einem selbst ähnlich sind. Bis zu einem gewissen Grad macht es aber vielleicht auch Sinn, wenn man sich dann gut versteht. Also es ist ein ganz, ganz interessanter Trade-off. Und du hast ja eben schon gesagt, dass du ein Team relativ schnell zusammengestellt hast, dass es relativ schnell gewachsen ist. Teilweise hattest du dann ja ständig neue Leute und weniger erfahrene Leute im Vergleich dazu. was hat es denn für Herausforderungen mit sich gebracht, kulturell, aber auch von der Arbeitsorganisation her? Und wie habt ihr das gelöst oder seid ihr das am Lösen? Man ist vielleicht nie fertig.
Also man ist nie fertig, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das Thema dahinter ist natürlich, wenn man schon die Phase des Norming und Storming hinter sich hat und dann im Performing-Modus ist in solchen Teams, dann ist natürlich alles scheinbar gut. Aber wir befinden uns ja immer in so einer allgegenwärtigen Evolution von Teams. Für uns war es eine riesige Herausforderung, dass wir das Rad häufig neu erfunden haben. Dass Leute mit guten Ideen frisch reinkommen und dann sagen, ach cool, das baue ich jetzt mal. Und dadurch, dass man vielleicht das Onboarding dann nicht zu eng macht, das ist für mich auch ein riesiges Learning im Grunde, je nachdem, wie viel Freiheiten man gibt, werden Sachen einfach doppelt erfunden. Wo eine erfahrene Person, die schon länger im Unternehmen ist, sagt, Moment mal, das haben wir schon. Kümmer dich bitte um was anderes. Das sind immer so die Schwierigkeiten, die man unweigerlich mitnimmt. Aber dadurch, dass es immer so ist und man diese Erfahrung macht, kann man dem Ganzen mit Humor begegnen und sagen, okay, wie können wir es besser machen? Also für mich ist Humor ein riesiger Treiber, um zu sagen, was lernen wir denn jetzt da draus und wie machen wir es besser? Und wir versuchen das immer zu kompensieren in Sessions, wo wir sagen, wie können wir da eigentlich voneinander lernen? Das sind unsere Knowledge-Sharing-Sessions, damit wir da eigentlich schon von Anfang an ein breites Wissen über Strukturen mitnehmen. Was ist eigentlich schon da, was ist noch nicht da?
Ja, das heißt, wenn jetzt jemand neu kommt und irgendwo ein Problem sieht und dafür eine Lösung entwickelt, würde man relativ schnell in der Session feststellen, ach Moment, sowas Ähnliches oder dasselbe haben wir schon mal gelöst. Und dann würde eine Person, die sich damit schon auskennt, sagen, hey, guck mal, ich zeig dir das mal.
Exakt so. Also das kann man aber nicht vermeiden, ne? Also gerade bei so einem Hyperscaling-Case, wo man einfach von einem kleinen Team schnell auf ein großes Team wächst, sind das einfach Reibungsverluste, die entstehen.
Ich finde, das ist ja eigentlich auch dasselbe, was man oft beobachtet, wenn Menschen programmieren lernen, dass sie viele Dinge erstmal selbst implementieren, weil sie einfach noch gar kein Gespür dafür haben, was hat denn wahrscheinlich schon mal jemand geschrieben? Und das ist, glaube ich, was man so, ja, dann auch lernt und entwickeln muss oder von Erfahreneren lernt, die sagen, du, ich weiß es nicht, aber das da klingt wie eine Sache, die schon mal jemand gemacht hat, google doch erstmal. Und das hier ist ja vielleicht ähnlich.
Ja, exakt. Aber ich meine, da bist du schon irgendwie bei Themen wie Menschen lernen und mit welchem Skillset Menschen in so eine Organisation kommen, ne? Also da, die eine Ebene ist ja, dass wir auf einer Organisationsebene lernen, aber das Lernen des Einzelnen ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Also im Sinne von, wie passiert eigentlich Data Science? Wie lernen einzelne Leute im Analytics-Umfeld damit umzugehen? Am Anfang steht man wahrscheinlich noch stark vor den Herausforderungen, technische Umsetzung. Wie kann ich was programmieren? Wie sieht es eigentlich en Detail aus? Ich erfinde Sachen doppelt. Und nach 3, 4, 5 Jahren geht es vielmehr darum, was ist eigentlich Stakeholder-Kommunikation und wie kann ich es dann mit der richtigen Library lösen, weil es schon erfunden ist.
Also du hast ja jetzt schon so über verschiedene Skillsets gesprochen und das spielt ja auch eine Rolle, wenn man sich anschaut, kommen die Leute frisch von der Uni oder frisch aus einer Promotion oder haben die schon Berufserfahrung, wenn sie bei euch anfangen? Was sind denn da so die Erfahrungen, die du gemacht hast und typische Herausforderungen?
Generell ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt über Muster spreche, die einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten haben, jeder Mensch ist eigen, jeder Mensch ist anders, jeder performt da anders. Man merkt nur häufig, dass bei Menschen, die frisch von der Uni kommen mit einem akademischen Background, und da würde ich mich jetzt selber auch definitiv zuzählen, dass man eine gewisse Ambition mitbringt, um Dinge 100%ig zu machen. Das ist aber im beruflichen Alltag manchmal gar nicht so zielführend, um das bis ins Kleinste zu analysieren, sondern manchmal reicht einfach da ein 80-20-Approach. Das muss man natürlich auch abwägen, weil in manchen Kontexten muss man das zu 100% hinkriegen. Das kommt immer stark aufs Geschäftsmodell an. Das gegenüber berufserfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht mit 5 bis 10 Jahren Berufserfahrung reinkommen, die kennen diese Problematiken schon und wissen eigentlich schon gute Strategien, wie sie damit umgehen und können im Grunde viel schneller durchstarten. Aber auch das sehe ich als eine riesige Chance für eine Organisation. Also bei Berufsstartern ist es so, die bringen einfach frischen Wind mit von der Uni, mit neuen Methoden, mit anderen Methoden, die out of the box kommen, wohingegen Berufserfahrene natürlich schon, ich sag mal, in ihren Denkmustern viele Sachen haben, wo sie sagen, das ist die Best Practice, hiermit kommen wir super gut klar, das ist das Ding, was sich etabliert hat. Und da einen gewissen Ausgleich zu finden und zu sagen, das ist eigentlich das riesig Spannende. Ich möchte eigentlich aus ganz vielen Terminen, aus jeder Session rausgehen und von allen Seiten was lernen. Das ist mein Anspruch. Und wenn das für alle gilt, dann haben alle was gewonnen.
Ich habe auch gerade gestern noch was in die Richtung gelesen, was mir auch vorher schon klar war, was wir intuitiv oft so gemacht haben. Wenn wir jetzt so eine Runde haben, da sind ein paar neuere Leute, die sind vielleicht noch unsicherer oder denken, ich bin ja jetzt in der Hierarchie noch relativ weit unten. Man fühlt sich ja einfach so, dass man als Führungskraft oder als erfahrene Person dann darauf achtet, nicht als erstes zu sprechen, sondern erstmal durch die Runde geht, damit diese Ideen auch ausgesprochen werden, damit der frische Wind halt auch überhaupt Raum hat, um sich zu entfalten. Statt dass ja direkt irgendwie die Person, von der man denkt, die weiß ja alles richtig gut, was sagt, und dann traut sich jemand anders vielleicht gleich mal seinen Vorschlag zu sagen, obwohl der auch total super wäre.
Das ist im Grunde genau der Grund, warum wir diese Knowledge-Sharing-Session gemacht haben, um zu sagen, wir sprechen gemeinsam über unsere, in Anführungsstrichen, Probleme, über unsere Datenprobleme, um zu sagen, nicht der mit den meisten Lametta auf den Schulterklappen gewinnt, sondern es ist immer die beste Idee, die gewinnt. Und da kommen halt auch Sachen raus, wo man sagt, diejenigen, die schon ein bisschen länger im Business sind, die haben halt die Technik und die hat sich etabliert und wir lassen es einfach benchmarkartig gegen eine neue Form von Statistik laufen und checken einfach mal, wie sieht das aus, wie wirkt sich das aus im Compute, ist das eine besser als das andere, es gewinnt halt einfach die beste Idee. Und so eine Kultur zu etablieren ist meines Erachtens nach durchaus förderlich, wenn man die von, also top-down treibt, aber es birgt natürlich auch, also es ist schwierig für den Chef, in Anführungsstrichen, für die Chefin, das so zu machen, weil man wahrscheinlich so eine Art Kontrollverlust fürchtet.
Aber ich finde das auch total wichtig, was du sagst, weil es ist auch das, was wir in der Zusammenarbeit mit Kunden erkennen, dass es halt mit den Kunden am besten funktioniert und das trifft eigentlich auf die meisten zu, mit denen wir zusammenarbeiten, die selbst eben so diese hohe Data Maturity auch in ihrer Kultur haben, die einfach Erkenntnisse wollen und wo es nicht darum ging, wer hat jetzt den Vorschlag gemacht, wer hat jetzt gewonnen mit seinem Vorschlag, sondern wir wollen gemeinsam ein gutes Ergebnis, wir wollen hohe Qualität und wenn dann bei unserem Modell vielleicht was rauskommt, was nicht den Erwartungen entspricht, dann sind zwar alle ein bisschen traurig, aber haben halt eben auch was dabei gelernt und wissen, hätten wir es nicht gemacht, dann hätten wir das auch nicht gelernt. Also das ist ja, gilt da ja irgendwie genauso.
Ja, das ist eigentlich genau der spannende Ansatz, dass man sagt, eine Learning Culture zu haben und zu sagen, viele gehen aus dem Termin raus und haben etwas gelernt.
Gibt's, wenn wir nochmal kurz auf die Einarbeitung kommen, gibt's noch irgendwelche Learnings, die du so zum Thema Einarbeitung gern teilen möchtest?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht zu spät starten darf, Kolleginnen und Kollegen das große Ganze zu erzählen. Ich habe das bei einer Kollegin gemacht, dass ich nach 3 bis 4 Wochen erst einen Termin gefunden habe, um zu sagen, was ist meine Perspektive auf den Gesamtprozess und die gesamte Datenlandschaft. Und das hätte viel, viel, viel früher schon zu besseren Ergebnissen und Verknüpfungen geführt. Das ist so eines meiner Learnings aus den letzten Monaten.
Ja, was wir irgendwann mal angefangen haben vor schon ein paar Jahren, ist, dass wir immer einen Mentor oder eine Mentorin bestimmen, damit die neue Person weiß, ich kann mich mit jeder Frage, so dumm sie mir jetzt auch vorkommt, an erstmal diese Person wenden und die hilft mir dann weiter oder sagt, wen ich sonst fragen soll. Und gerade bei Menschen, die auch sehr viel, das ist eigentlich auch so ein Learning, nicht nur für Einarbeitung, sondern auch für die Zusammenarbeit. Es gibt einfach Menschen, die sehr viel Kommunikation und Austausch brauchen. Und es gibt Menschen, die nehmen ihre Anweisungen mit und dann sind sie halt irgendwie erstmal ein paar Tage weg und dann kommen sie zurück und haben eine Lösungsidee oder auch schon die Lösung. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man das rausfindet und respektiert. Manchmal arbeiten vielleicht auch 2 zusammen, bei denen es nicht perfekt passt. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, wo man steht, dann hilft es auch schon total, das einfach zu respektieren und möglichst eine Umgebung zu schaffen, die funktioniert für die Leute.
Na, das ist ein super spannender Aspekt. Also dieses Mentoring-Buddying-Konzept, das haben wir jetzt nicht nur in unserer Abteilung schon vor 2 Jahren umgesetzt, sondern jetzt auch mittlerweile in der gesamten Org. Mir ist es da wichtig, dass man nicht täglich zusammenarbeitet, sondern dass man eine vertrauensvolle Basis findet mit jemandem, der zwar Datenmensch ist, aber nicht unbedingt auf dem gleichen Projekt arbeitet. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, ist natürlich Empathie und Fingerspitzengefühl spielen bei allen Führungsteams oder Führungsthemen und Themen, die das Team betreffen, natürlich eine massiv hohe Rolle. Und da gibt es unendlich viele Fettnäpfchen zwischen introvertiert, extrovertiert, wie ticken die Leute eigentlich, das richtig einzuschätzen. Und in jeder Situation muss man dafür eigentlich ein Gespür entwickeln, was braucht die mitarbeitende Person jetzt eigentlich, damit sie gut performt, sich gewertschätzt fühlt und hier sich sehr positiv einbringen kann. Weil, also für mich ist es so, dass jemand, der mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit kommt, der sich nicht gewertschätzt fühlt, der hat das im Kopf und der hat nicht die Kapazitäten im Kopf, um dann gute Data Science zu machen. Dann schwirren ganz andere Gedanken darin rum. Und wenn man sagt, hey, den Punkt blende ich aus und ich fühle mich hier wohl, dann entstehen wirklich gute Dinge.
Ja, da ist, glaube ich, so der Pro-Tipp, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man auch einfach einmal nachfragen, so, was funktioniert für dich gut, was brauchst du zum Arbeiten, welche Zusammenarbeit funktioniert für dich? Verrückt, die meisten Leute können dazu was sagen, aber man sagt das vielleicht nicht einfach so, sondern muss einmal gefragt werden.
Ja, das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall.
Da sind wir eigentlich jetzt ja auch schon bei dem nächsten Thema. Wie kann man, es klingt so herzlos, Personal halten. Ich glaube, das funktioniert irgendwie auch nur, wenn man das wirklich von Herzen macht und nicht, wenn man irgendwie auf der Liste so ausrechnet mit einem Taschenrechner, wie viel kostet uns das jetzt, wenn wir eine Person ersetzen müssen, sondern das muss irgendwie von Herzen kommen. Und was sind denn so deine Tipps und deine wichtigen Punkte, die wir noch nicht genannt haben zum Thema, wie sorgen wir dafür, dass wir Personal halten, dass Leute zufrieden sind und bleiben?
Also für mich basiert einfach alles auf Vertrauen. Und Vertrauen gewinnt man dadurch, indem man sagt, man spielt immer mit offenen Karten, man ist extrem transparent in der Kommunikation. Ich mache mit allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viele regelmäßige Jo-Fixe. Wir machen die auch im Spazierengehen, weil dadurch öffnet man sich. Also ich bin derjenige, der dadurch am fittesten wird, aber ich sehe es ein bisschen als innerbetriebliche Sportmaßnahme. Man öffnet sich, man hat frische Luft. Und man ist gewillt, einfach sehr offen über alle Themen zu sprechen. Und wir gehen viele Themen durch, die sowohl persönlich sind als auch beruflich. Das macht Spaß, das bildet Vertrauen. Und dadurch merkt man auch, wenn es jemandem schlecht geht. Und dann kann man natürlich auch dagegen steuern. Umgekehrt ist es so, dass ich versuche, Menschen auch ihr eigenes Ding zu geben. Das heißt, durch Side-Projects, durch irgendwelche Forschungsprojekte, die man an der Seite noch einstreuen kann, Raum geben zu denken und auch mal in andere Richtungen zu denken und damit Innovation zu treiben. Also mein Lieblingsbeispiel ist ein Data Literacy Workshop, wo wir gesagt haben, aus einer Idee heraus, wie kriegen wir es eigentlich hin, diese Organisation so zu enablen, dass ganz viele Menschen wissen, wo Daten zu finden sind, was mit Daten anzufangen ist und wie ich mich auch nicht durch Daten veräppeln lasse, darüber Data Literacy einzuführen. Und ich habe das zwei KollegInnen gegeben, die das dann umgesetzt haben innerhalb von einem Jahr und gesagt haben, wir machen ein Konzept, wir bringen das in den Akademiekurs rein, wir haben interne Weiterbildungen und mittlerweile ist das sehr etabliert, dieses Konzept. Und alle haben dadurch profitiert. Das ist halt das Spannende. Also das ist ein für mich gutes Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Side-Project, was jetzt ein bisschen außerhalb der Arbeit ist, immer noch was mit Daten zu tun hat, aber alle profitieren davon.
Und die hatten einfach Bock drauf und kam der Vorschlag sogar von denen?
In diesem Fall habe ich das reingebracht. Ich habe vorher ein Buch gelesen davon. Ich war total Feuer und Flamme und habe denen das dann weitergegeben und gesagt, habt ihr Lust darauf? Wollt ihr das machen? Guckt euch das mal an. Ja. Umgekehrt, das macht sie natürlich auch immer sehr gut im CV, wenn man das behaupten kann. Also das muss man natürlich auch sehen. Ich meine, du hast vorhin gefragt danach, was passiert denn, wie kann man Personal halten? Das Thema ist, wir leben in einem War for Talents Bewerbermarkt. Ich kann es nicht verhindern. Das ist das Leben. Wenn sich Wege trennen, dann trennen sich Wege. C'est la vie. Aber ich kann es natürlich in irgendeiner Form präventiv durch die Kultur, die wir leben, vorleben, dass es jetzt vielleicht nicht der beste Weg ist.
Ich habe noch eine Frage zum Spazierengehen, weil davon habe ich schon häufiger gelesen und ich dachte, das klingt eigentlich ganz cool. Hier gegenüber ist ein Park, könnte man wunderbar machen. Aber was machst du, damit du dir alles merken kannst? Weil ich mache mir immer total viele Notizen, damit ich halt noch weiß, worüber wir gesprochen haben und so die Befürchtung, dass mir das dann verloren geht.
Das ist definitiv tricky. Das strengt mich auch an in Sachen Memorieren, dass man das hinterher macht. Aber ich versuche es immer in kleine Cluster zusammen zu basteln, dass ich sage, wir haben da, da und da drüber gesprochen. Das sind die wichtigsten drei Themen und was muss ich tun? Das sind diese drei Themen. Das heißt, am Ende, wenn ich es gar nicht behalten kann, dass es zu viele Themen wird, dann mache ich mir eine kurze Notiz auf dem Handy und schreibe es hinterher runter als Protokoll. Geht alles. Aber strengt natürlich mehr an. Also es ist mehr aus der Komfortzone rauskommen, da hast du recht.
Ja, ich glaube, es gibt schlimmere Wege aus der Komfortzone wahrscheinlich. Aber ja, es ist halt anstrengend. Aber es hilft dann ja auch vielleicht, wenn man es laut zusammenfasst, dass die andere Person dann auch nochmal einhaken könnte, wenn man sowas falsch verstanden hat oder was Wichtiges vergessen hat. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also es hat dann noch einen guten Nebeneffekt.
Ja, definitiv. Aber bislang eigentlich nur gute Erfahrungen darüber gemacht, wenn es wirklich fachlich abdriftet und wir sagen, okay, hier müssen wir wirklich in den Code einsteigen und da müssen wir was reviewen. Mhm. Dann machen wir einfach einen separaten Termin.
Ja. Also es soll Meta-Ebene bleiben, beziehungsweise die Ebene, die, was mit der Person zu tun hat, mit der Zusammenarbeit und so weiter.
Mit der Person, mit der Strategie, alles drumherum, gerne auch konkret, wenn man es ohne Unterlage fassen kann.
Ja, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen Richtung Fluktuation gegangen und aber gut, das hängt auch ganz eng damit zusammen, wie man Personal hält, zufrieden macht und wann Leute einfach gehen. Gibt es eigentlich auch einen Punkt, wo du sagen würdest, da muss man jemanden weiterziehen lassen?
Auch da gibt es natürlich unendlich viele Gründe, warum jemand weiterzieht. Das kann eine persönliche Weiterentwicklung sein, eine persönliche Ambition. Das kann natürlich auch sein, dass Menschen hier nicht glücklich sind mit den Aufgabengebieten. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie privat eine andere Challenge hat, eine andere Veränderung braucht. Unterschiedlichste Gründe. Ich versuche das immer massiv positiv zu sehen und zu sagen, wenn so etwas in einem Leben passiert und man an einem Punkt sind und ich kann es partout nicht ändern aufgrund von einem Geschäftsmodell, Geschäftsprozessen oder was auch immer dem eventuell im Wege steht und ich es wirklich nicht möglich machen kann, dann muss man Leute auch weiterziehen lassen. So ist das Leben. Immer auf Augenhöhe weggehen und immer im Frieden. Das ist mir wichtig.
Ja, wir haben auch zu vielen Leuten dann noch Kontakt, oder lernen die auch mal wieder zur Weihnachtsfeier ein und sind dann auch alle ganz gespannt, was sie erzählen. Wobei wir auch eine recht niedrige Fluktuation haben, aber wenn es dann passiert, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, wie hätte ich es verhindern können? Hätte ich es verhindern können und hätte ich es verhindern wollen? Also, oder manche Dinge, gut, ich glaube hier so in relativ kleinen Unternehmen, wenn jemand halt sehr stark auf Karriere ausgerichtet ist, da ist halt, man kann hier nicht wirklich Abteilungsleiterin werden, weil es gibt halt keine Abteilungen und da könnten wir überhaupt gar nichts machen, wenn eine Person in die Richtung gehen möchte, dann muss es nach ein paar Jahren wahrscheinlich woanders weitergehen.
Ja, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also wenn man gute Jahre zusammen hat, dann passt das auch, dann muss man darauf, auf das Erreichte zurückblicken. Aber manchmal ändert sich sowas einfach.
Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran, wie Amit dann im Jourfix verkündet hat, dass eine Person sich bald einen anderen Job suchen wird und hat so zusammengefasst, was er alles hier gemacht und geleistet hat. Und da hatte ich Tränen in den Augen. Ich glaube, da in dem Moment war wahrscheinlich was gut gelaufen.
Ja.
Ja, wo ich eben auch schon kurz dran gedacht habe, was ich auch einen ganz spannenden Punkt finde. Also du hattest ja gesagt, klar, wenn man sich die Leute so aussucht, dass sie zu einem passen, dann bleibt man vielleicht zu homogen. Und gleichzeitig, wir sind ja auch, also wir sind nicht super schnell gewachsen, aber wir waren, als ich angefangen habe, glaube ich, 10 Leute vor 7, 8 Jahren und jetzt sind wir halt 20 Leute und irgendwann haben wir gemerkt, am Anfang hatten irgendwie alle so ziemlich die gleichen Bedürfnisse und wollten das Gleiche und inzwischen sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Auch manche Leute haben Kinder, andere haben keine Kinder, man ist unterschiedlich alt, manche wollen ein Haus kaufen oder eine Wohnung, andere nicht, also ganz unterschiedlich. Und wie gehst du denn damit um, wenn die Bedürfnisse im Team unterschiedlich sind?
Natürlich ist es so, dass man ältere und jüngere Mitarbeitende hat, die in ganz unterschiedlichen Lebensphasen stehen. Ich würde mich jetzt so als mittelalt betrachten, der da schon manches gesehen hat, manches noch nicht gesehen hat. Es ist immer ein drauf einlassen, immer ein bewerten, wie steht man selber dazu und kann man das nachempfinden, weil man die Erfahrung schon gemacht hat, kann eventuell als Coach am Seitenrand stehen und Tipps geben oder Sind das Erfahrungen, die man noch nicht gemacht hat und sagt, pff, du, da kann ich dir jetzt keinen Tipp geben. I don't know. Immer Transparenz offen dem gegenüberstehen. Und ich glaube, das zeichnet hier auch unsere Kultur aus, dass wir sagen, wir wollen voneinander lernen. Vielleicht ist es ein guter Punkt, um auf Meetingkultur bei uns zu kommen. Also wir haben beispielsweise, halte ich nichts davon, dass wir uns in einem riesig großen Team-Meeting allen erzählen, was wir jetzt gerade machen. Das macht irgendwie keinen Sinn, das bringt irgendwie nicht so einen großen Mehrwert mehr für uns. Für uns ist es viel stärker so, dass wir freitags und montags immer eine Checkout- bzw. Check-in-Session haben, um da zu sagen, okay, was macht die Person eigentlich wirklich am Wochenende? Am Freitag sagen wir, was macht ihr am Wochenende? Und am Montag kontrollieren wir, ob es auch wirklich eingetreten ist oder ob irgendwas dazwischen kam. Und da trifft halt genau das ein, unterschiedliche Lebensrealitäten, und alle lernen davon. Also der eine ist in einer Disco gewesen und der andere ist halt mit dem Hund draußen gewesen und es gibt noch jemanden, der dann mit den Kindern beim Fußball war. Das war im Zweifelsfall ich. Und so ist halt, man lernt davon, okay, wo stehen die anderen? Vielleicht bilden sich auch einfach neben der Arbeit Beziehungen dadurch, dass man sagt, komm, wir gehen zusammen Tischtennis spielen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen das Leben aus, dass man sagt, ich interessiere mich für den anderen. Aber man kann natürlich auch sagen, ich interessiere mich nicht für dich. Aber das ist eine Kultur, die ich fördern möchte hier mit solchen Stand-ups.
Wir hatten das während Corona eine Zeit lang eingeführt, aber dann, als wieder die wollten, ins Büro kommen konnten, dann war das Interesse irgendwann relativ klein. Deswegen haben wir es dann irgendwann wieder abgeschafft. Interessanterweise, ja, dann, es war freiwillig und dann kamen nicht mehr so viele.
Aber das ist spannend. Das Corona war bei uns auch natürlich der Trigger für so etwas. Wir haben es dann beibehalten. Aber ist natürlich immer das hybride Arbeiten ein Thema dahinter, dass man sagt, okay, wie hole ich denn die Kollegen rein, die eventuell heute zu Hause sind? Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen Laptop mit runter nach draußen, stellen uns um den Laptop herum, sodass man uns per Kamera sieht, wie wir um den Laptop stehen und Leute halt zu Hause sind. Das ist für uns ein Modus, der sich eigentlich bewährt hat und damit ist es eigentlich egal, von wo man arbeitet, wo man sich gerade befindet. Montag und Freitag ist gerettet.
Und habt ihr eigentlich Leute, die komplett oder fast immer remote arbeiten? Oder gibt es irgendwie so eine, jetzt auch wieder eine Vorgabe, dass man ab und zu ins Büro kommen sollte? Wie ist das bei euch?
Bei uns ist das so geregelt, dass wir 2 Tage in der Woche die Chance haben, von zu Hause zu arbeiten und dann 3 Tage im Büro sind. Und wir haben uns als Team darauf geeinigt, damit wir auch diesen kollaborativen Ansatz fördern, dass wir immer mittwochs im Büro sind. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir sagen, mittwochs ist Teamtag, an dem Tag wollen wir zusammenarbeiten, hier wollen wir uns austauschen und über diese Art und Weise kommt eben genau diese Strukturen zustande, weil nur wenn man sich kennt und weiß, was der andere gerade macht und tut, informelle Gespräche führt, dadurch wächst ein Team einfach zusammen.
Ja, wir haben Ich finde es total spannend, weil das bei uns auch ein Thema ist und da so viele verschiedene Interessen und auch Befürchtungen zusammenkommen, wo man nie genau weiß, was es jetzt war und was tritt gar nicht ein. Also wir haben tatsächlich einige Leute, die überhaupt nicht in Berlin wohnen, was auch, also die von Anfang an nicht in Berlin gewohnt haben oder irgendwann weggezogen sind. Wir haben gesagt, ja, ist völlig okay, das soll funktionieren. Wir haben auch Leute, die in Berlin wohnen und trotzdem selten ins Büro kommen. Das heißt, so 3-mal die Woche im Büro oder auch nur 1-mal würde gar nicht funktionieren. Also ja, trotzdem haben wir 1-mal im Monat einen Teamtag. Das ist aber komplett freiwillig, aber es ist quasi so ein Sammeltag, wo gesagt wird, wenn du nicht so oft kommst, dann komm doch vielleicht an dem Tag. Da gibt's oft mittags einen Vortrag beim Mittagessen, einen Brownback-Vortrag und dann gibt's natürlich auch Essen auf Unternehmenskosten.
Okay, spannend. Also ich glaube, jedes Geschäftsmodell, jede Kultur hat da unterschiedlichste Ausprägungen, wie man das in irgendeiner Form regeln kann. Ich glaube, der wichtigste Punkt, der über allem steht, ist, bin ich jetzt mit dem Team dadurch in einem guten Arbeitsmodus oder fehlt mir was? Und ich glaube, das ist das, was wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Es ist immer eine Evolution. Das versuchen wir auch im Team mitzutragen, dass wir sagen, gebt mir Feedback. Bitte, was müssen wir ändern als Team? Was können wir besser machen? Was ist eine gute Lösung, um was zu machen? Wir haben irgendwann gemerkt, wir brauchen einen Kreativitäts- und Meetingblocker, dass wir 2-mal in der Woche uns eigentlich Zeit vormittags blockieren, wo wir frisch im Kopf sind, wo wir programmieren können, wo wir refactoren können, wo wir was machen können, wo wir nicht gestört werden. Viele im Team haben aber auch gesagt, du, das brauche ich gar nicht. Ich habe gar nicht so viele Termine, das passt. Und die Lösung des Ganzen war es, es kommt ein Terminblocker aus meinem Termin. Dann hat man immer die Möglichkeit, es auf den Chef zu schieben und zu sagen, du, da kann ich nicht, da habe ich einen Termin vom Chef drin. Und die, die es nicht brauchen, die lehnen den Termin einfach ab. Und die, die sagen, du, das hilft mir schon, um da Zeit zu haben, die nehmen den einfach an.
Ja, das ist ja, ich finde, das ist auch so ein guter Punkt. Manchmal hilft es, dass man einfach Verantwortung übernimmt, damit andere Leute sich darum nicht kümmern müssen und in Ruhe arbeiten können. Also bei uns ist es auch viel gegenüber dem Kunden, dass ja, ich da so einfach dazwischen stehe, wenn ich ein Team leite und versuche, Druck, der vielleicht vom Kunden kommt, Zeitdruck nicht weiterzugeben, sondern eben umzuleiten in die passende Organisation des Teams. Aber das ist auch so, ja, der Chef hat den Termin eingestellt, das ist total gut, dann ist er halt schuld.
Ja, es ist einfach ein Ding, was klappt und das sind immer so Konzepte, die muss man hinterfragen. Wir kommen eher aus dem, welches Problem haben wir denn eigentlich, was wollen wir lösen und überlegen dann gemeinsam über die Lösung. Aber erstmal das Problemstatement richtig zu fassen, so nach dem Motto, was fehlt dir gerade, damit du gut arbeiten kannst? Das ist ja eigentlich die Fragestellung dahinter.
Ich glaube, da werden wir mit diesem Remote-Thema auch nochmal, da sind so verschiedene Bedürfnisse. Manche sagen, mir fehlt es, dass ich die Leute ab und zu treffe, aber andere sagen, endlich kann ich in Ruhe arbeiten. Das ist so toll. Das ist sonst so anstrengend, wenn da überall Leute sind. Wie bringt man das zusammen? Aber da, ja, da will ich auch noch ein bisschen mehr dazu rausfinden und gucken, in welche Richtung wir da gehen können. Und genau, du hast jetzt gesagt, ihr habt Montag und Freitag. Also klar, Meetings, die ihr jetzt habt, das ist vielleicht nicht für alle die perfekte Lösung, aber einfach so als Inspiration, ihr habt Montag und Freitag, weil sie reden übers Wochenende. Habt ihr auch irgendwie Dailies oder sowas? Oder was habt ihr sonst noch so für Meetings?
Das werden die Fachleute unter sich ausmachen. Da gibt's natürlich einzelne Regeltermine. Natürlich sind wir nicht abgekapselt, sondern reden auch mit dem Business, dass wir halt sagen, wir müssen auch uns stark in der Organisation vernetzen und dort mit vielen anderen Experten sprechen. Natürlich poppen da Regeltermine auf etc. Viel wird über ein Ticketing-System abgebildet, dass man sagt, wie kann ich die Arbeit eigentlich dort organisieren, damit man sieht, was der andere tut und was ist jetzt gerade hohe Prio, was ist eher weniger Prio. Das sind so die üblichen Mechanismen, in denen man da arbeitet. Wir haben darüber hinaus noch sowas wie eine Fuck-Up-Session, die wir öfter mal machen, um einfach aus den Fehlern zu lernen. Also für mich ist es nicht so schlimm, wenn jemand irgendwo einen Fehler macht. Für mich wäre es viel schlimmer, wenn man nicht den kommunizieren würde und nicht daraus lernt. Und meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, also einerseits ist es unglaublich befreiend, darüber zu sprechen. Und ich persönlich aus meiner Rolle jetzt heraus muss selber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also es hilft 0,0 anderen Leuten zu sagen, jetzt rede mal über deine Fehler. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern das einfach so anzuteasern, so nach dem Motto, ich habe in den letzten Monaten mal wieder hier und da Mist gebaut, ich würde mal darüber reden und was ich da als Takeaway mitnehme oder was ich vielleicht auch von euch brauche. Und das halt in so einer offenen Kultur so zu beschreiben, dass man sagt, wir machen daraus eigentlich einen guten Termin, wenn sich wieder, also es ist recht unregelmäßig, aber wenn es mal passiert, wenn wir sagen, wir haben mal wieder viele Themen, die wir eigentlich teilen möchten, dann machen wir das und es geht natürlich nicht nur um den Fehler, sondern auch zu beschreiben, okay, was ist dein Learning daraus und wie können andere davon profitieren? Also ich sag mal so, der Klassiker ist, freitags nachmittags irgendwas in produktiv zu schieben. We call it a Klassiker. Oder ja. Aber, weiß ich nicht, manche Sachen mehrfach einzukippen ohne eindeutige Verantwortlichkeiten. Das sind halt Sachen, die passieren. Aber man sollte dem offen gegenüberstehen, so nach dem Motto, beim nächsten Mal reflektiere ich das, dann mache ich es besser.
Ja, also nicht nur ich will den Fehler nicht nochmal machen, sondern ihr alle, ihr müsst den auch nicht machen, weil ich habe das schon für euch erledigt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen witzig.
Das halt auch mit einem, wir reichern das immer an mit einer Präsentation, wo irgendwelche lustigen GIFs drin sind, die das Ganze beschreiben, diese Situation. Und das macht es für alle durchaus erträglicher. Und dadurch, wenn man erstmal diese Hürde überwunden hat und sagt, okay, ich stehe jetzt dazu, ich mache das, dann alle anderen applaudieren und freuen sich darüber. Das ist einfach extrem wertschätzend. Dann tut der Fehler gar nicht mehr so weh.
Ja, klingt richtig gut. Das geht ja eigentlich auch schon in die Richtung Feedback-Kultur. Also das ist wahrscheinlich auch ein guter Weg, um eine gute Feedback-Kultur aufzubauen. Gibt es da sonst noch was zum Thema Feedback-Kultur, was du sagen möchtest?
Also Feedback-Kultur ist bei uns natürlich einmal in Unternehmensprozessen seitens Human Resources verankert, was ich total wertschätzend finde, dass da auch die Kolleginnen und Kollegen massiv in so eine offene Kultur reingehen und das sozusagen mit begleiten, dass man das offen gestaltet. Aber natürlich ist es innerhalb des Teams immer ein Thema, sowohl inhaltlich als auch persönlich über Themen zu sprechen. Und wenn mir etwas auffällt, dass ich sage, hier müssen wir nachsteuern, hier müssen wir was machen, das versuche ich natürlich auch zu forcieren. Aber Menschen sind halt Menschen und man kriegt häufig nicht alles aus denen raus, was jetzt wirklich sie bedrückt. Aber für mich, die Instrumente sind natürlich der Jufix an sich, sind natürlich solche Fuck-Up-Sessions, sind natürlich solche Knowledge-Sharing-Sessions, dass man sagt, bitte gebt mir ein Feedback, gebt uns allen Feedback, was wir besser machen können. Nur durch die Erfahrung des Einzelnen können wir gesamtheitlich lernen und uns insgesamt besser machen. Das Thema ist ja, wie kriegen wir Data-Teams dahin, voneinander zu lernen? Und sind wir ehrlich, diese komplette Data-Science, ich will es mal Wissenschaft nennen, ist ja eine Mischwissenschaft aus ganz vielen Teilströmungen, sowohl Statistik, Computer Science, Mathe, Betriebswirtschaftslehre, alles, was es da so gibt. Und da kann niemand perfekt sein. Da kann man nur als Team gut performen, mit unterschiedlichen Skills, sehr divers, damit man voneinander Techniken lernt und dadurch besser wird.
Dann ist es vielleicht auch einfach wahnsinnig wichtig, dass man weiß, wer im Team was kann, damit man weiß, mit wem man sprechen muss. Und da helfen ja diese ganzen Meetings auch total viel, wenn man es mitbekommt, wer ist hier die Ansprechperson für was.
Ja, total.
Was war denn das hilfreichste Feedback, das du persönlich irgendwann mal bekommen hast oder ein besonders hilfreiches?
Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich kriege relativ viel Feedback, was ich besser machen kann, was wo geht. Deshalb lerne ich da stetig hinzu. Für mich war es definitiv letztens ein Thema, dass ich gesagt habe, ich stehe hier unter Stress. Ich habe jetzt etwas, eine E-Mail geschrieben, wo ich von mir aus dachte, ich kläre Themen, habe aber implizit einfach viele Aufgaben verteilt, aber nicht explizit genug, ohne einen Termin gemacht zu haben, dass die Leute verstanden haben, was zu tun ist. Den Schuh muss ich mir definitiv anziehen, dass ich sage, das war aus einem Reflex heraus einfach mal was rausgeschossen, was vielen Menschen mehr Verunsicherheit hat, als dass es für Klarheit gesorgt hat. Da war halt einfach die Intention, für Klarheit zu sorgen, da, aber schlecht umgesetzt.
Ja, verstehe. Das nehme ich mir auch mal mit. Ich glaube, gerade wenn man so unter Stress ist, dann denkt man, klar, jetzt ist der Zeitpunkt zum Delegieren, aber man muss sich halt genug Zeit nehmen und das passiert dann einfach leicht, dass man in dem Moment das so schnell raushaut und dann sitzt da jemand und oder die Person denkt, sie hat es verstanden, fängt an und nachher hast du was, was du gar nicht gebrauchen kannst, weil die Person nicht alle Infos hatte. Ja, super, jetzt haben wir da schon so eine Mini-Fuck-Up-Session gemacht und alle, die zuhören, können daraus was mitnehmen und machen dann vielleicht denselben Fehler nicht oder seltener. Gibt's noch weiteres aus deinem persönlichen Werkzeugkasten, den du über die Jahre so gefüllt hast? Weitere Tipps, weitere Ideen, weitere Strukturen, die ihr eingeführt oder wieder abgeschafft habt, von denen du uns erzählen möchtest?
Was definitiv ein Gamechanger war 5 Minuten später Meetings anfangen nach der vollen Stunde und 5 Minuten früher aufhören. In 50 Minuten kriegt man meistens genauso viel hin wie in einer Stunde. Wenn man das strukturiert macht mit sinnvoll einer Agenda, was man durchsprechen möchte, da experimentieren wir gerade ordentlich drin rum, dass wir sagen, wir wollen viel zielgerichteter das durchführen und man hat einfach dadurch viel mehr Freiräume zwischendrin, Termine sinnvoll nachzuarbeiten, vorzuarbeiten, war für mich definitiv ein Augenöffner, den wir jetzt aber mittlerweile schon etabliert haben. Ich glaube, die anderen habe ich alle schon erzählt.
Ja, ist ja gut. Das mit den Meetings, ich hätte auch gedacht, was passiert dann in den 5 Minuten davor und danach? Aber es sind so Sachen wie vor- und nachbereiten, schnell mal was trinken. Vielleicht quatscht man auch danach doch noch mal informell ein bisschen weiter und dabei ergibt sich was ganz Wichtiges.
Definitiv. Also es gibt einem einfach ein bisschen Puffer. Und dieser bisschen Puffer, der wirkt klein, ist aber eigentlich genau richtig.
Okay, also ich fand das alles total interessant und total spannend. Und ich glaube, wer zugehört hat, kann sich jetzt schon relativ gut vorstellen, wie das bei dir im Team funktioniert. Ich habe jetzt einen Job, den will ich auch behalten. Wenn nicht, könnte ich mich mal bewerben. Aber ja, ich bin halt vergeben hier. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch einmal zu drei persönlichen Fragen am Ende, wie wir das mit externen Gästen immer machen. Du hast die Fragen im Vorfeld ausgewählt, also du bist jetzt nicht völlig überrascht. Und ja, dann legen wir mal los. Die erste Frage, gibt es eine Person oder ein Buch, das dich stark beeinflusst hat?
Also ich muss sagen, dass ich eigentlich relativ viele so Fachbücher lese tatsächlich. Aber es gibt ein Buch, was ich in den letzten Jahren extrem spannend fand von der Art und Weise, wie man Daten aufbereitet und mit Daten kommuniziert. Und das ist Storytelling with Data von Cole Nussbaumer Neflick. Das ist ein Buch, da geht es darum, auch einfach mal zu vergleichen, wie viele Charts wir in unserem Leben sehen und was die eigentlich aussagen, was die mit uns machen, mit Farbgebung, mit Linienführung, ist es nicht komplett überfrachtet? Brauchen wir überhaupt ganz viele Maßzahlen an den X- und Y-Achsen? Was machen wir damit? Ist es die richtige Art, wie man Daten interpretiert? Und das hat immer was mit einer Sender-Empfänger-Thematik zu tun. Was mache ich als Sender? Was möchte ich kommunizieren? Und wie nimmt der Empfänger das auf? Mache ich mehr Daten da rein? Gebe ich jemandem eine komplette Tabelle eventuell oder kommuniziere ich nur eine Zahl? Und das hat mich persönlich wirklich fasziniert, was da alles geht in dem Thema. Mein Lieblingstakeaway ist eigentlich, mach keine Charts, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Also weniger Spaghetti-Charts, Pie-Charts oder Donut-Charts. Lass das einfach, da gibt's gute Alternativen für.
Das ist eine gute Faustregel. nächste Frage, wie bist du zu Data Science gekommen und was hat dich an diesem Bereich fasziniert?
Also ich muss zugeben, dass ich nach der Promotion so ein bisschen in einem Loch war, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt damit? Geht's weiter Richtung Mathematik? Was will ich machen? Und ganz viele meiner Freunde haben im Grunde gesagt, du, pass mal auf, hier dieses Data Science Ding, das wird das nächste große Ding. Guck dir das mal genauer an. Und ich habe das zunächst mal gemacht mit Coursera-Kursen und mit R-Lernen und ich habe viel programmiert in meinem Leben, aber diese ganze Statistikgeschichte, die war mir da immer noch ein bisschen neu, auch R war neu für mich und dann danach habe ich ein bisschen was mit Python gemacht und das hat alles einfach extrem viel Spaß gemacht und ich habe einfach auch relativ schnell sehen können, dass das Feld so weit ist und sich so schnell entwickelt, dass ich glaube, dass man da sehr viele Chancen hat, auch im weiteren Verlauf immer einen Job zu finden. Und das war die Motivation. Dann konnte ich hier zum Glück anheuern vor ja fast 7 Jahren jetzt und das hat einfach Riesenspaß gemacht.
Spaß ist wahrscheinlich ein ganz wichtiges Stichwort. Und welchen Rat würdest du Menschen geben, die auch eine Karriere im Data Science Bereich anstreben?
Neugier. Neugier ist einfach ein Riesenthema. Nicht nur mit welchen Techniken setze ich das um, sondern was ist eigentlich das, was ich transportieren möchte mit Daten? Welche Muster finde ich aus Daten? Ich meine, ihr habt das in eurem Podcast, beleuchtet ihr das ja im Grunde sehr, sehr häufig, wie facettenreich einfach diese gesamte Thematik ist. Und wenn wir konkret auf Menschen kommen, die sich dafür interessieren und diese Neugier haben, es gibt auch unterschiedlichste Rollen, die man hier einnehmen kann. Also man muss jetzt nicht Statistiker, Mathematiker oder Physiker sein, um da jetzt einen Top-Job zu landen, sondern es gibt Scrum Master, die das von der Rolle machen. Es gibt Projektmanager, Data Engineers, Data Analysts, Frontend Engineers, Data Storyteller, Prompt Engineers. Das hat in den letzten Jahren so viel zugenommen, was da die Rollen angeht. Und ja, da ist eigentlich für jeden was dabei.
Ja, total. Ich glaube, also mein Eindruck ist, dass so der Data Science Bereich so langsam ein bisschen gesättigt ist, aber all das drumherum, um das Modell drumherum, also Data Engineering oder MLOps, da passiert gerade ziemlich viel. Also das ist so als aus meiner Perspektive der Tipp, glaube ich, wo es im Moment hingeht. Und das sind da auch ganz spannende Sachen. Ja, dann hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Stefan?
Dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich drauf. Das war ein wunderbarer Podcast.
Ja, danke. Das freut mich. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Und auch danke an die ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns gern weiter. Abonniert gerne den Podcast. Und wenn ihr mehr von Stefan Hausberg mitbekommen könnt, dann könnt ihr ihn auch mal bei LinkedIn suchen und ihm folgen. Er teilt nämlich immer interessante Inhalte und ist da ganz aktiv. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, vielleicht Themenwünsche für den Podcast oder auch Feedback, dann schreibt uns gerne an podcast@inwtstatistics.de. Dann danke, Stefan.
Gerne.
Und liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye.